Deutschlandfunk Nova. Update.
Alles, was wichtig ist mit Hintergründen, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Hat Donald Trump mit den Schmuddelkindern aus Russland gespielt? Ja oder nein? Der US-Justizminister sagt nein. Trumps Wahlkampfteam habe sich rund um die Präsidentenwahl nicht mit der russischen Regierung verschworen.
Das ist zumindest eine immense Entlastung für den Präsidenten. Diese Russland-Affäre hängt ja wie ein Damoklesschwert über seine gesamte Amtszeit.
Sagt unser Korrespondent in Washington. Viel mehr Details aus dem Sonderbericht gibt's nicht. Zweifelhafte Kontakte, die hat es wohl gegeben. Wir versuchen das gleich mal aufzudröseln. Und wir wollen ein bisschen Ehrenrettung betreiben. Der Keulgrabe, der ist gerade in die Negativschlagzeilen geraten. Die Tiere sollen hunderte Lämmer gerissen haben, Augen ausgepickt. Das waren Geschichten von richtigen Metzeleien.
Da handelt es sich ziemlich sicher um Schauermärchen bzw. um Ausflüchte, wo die Keulgraben manchen Leuten gerade recht kommen.
Sagt Lars Lachmann vom Naturschutzbund NABU. Denn wenn es nach der Landwirtschaftsgesellschaft Großraden geht, sollten die Raben am besten abgeschossen werden. Wir bringen da gleich mal Fakten in eine sehr emotionale Diskussion. Mit dabei heute Verena von Keitz. Ich bin Christian Schmidt. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Fast 2 Jahre lang hat jetzt der Sonderermittler Robert Mueller geprüft, ob US-Präsident Donald Trump gemeinsam mit Russland Einfluss auf die Präsidentschaftswahl 2016 genommen hat. Der Sonderermittler hat seinen Bericht jetzt am Freitag dem Justizminister vorgelegt. Der hat den Inhalt gestern in einem 4-seitigen Brief an den Kongress, also an das US-Parlament, zusammengefasst. Und demnach konnte der Sonderermittler keine heimliche Zusammenarbeit des Trump-Lagers mit Russland feststellen. Trotzdem gibt es Fragen und die stellen wir unserem Korrespondenten Thilo Kössler in Washington. Thilo, ist das jetzt ein großer Sieg für Donald Trump?
Das ist zumindest eine immense Entlastung für den Präsidenten. Diese Russland-Affäre hängt ja wie ein Damoklesschwert über seine gesamte Amtszeit. Mueller hat ihm immerhin im wichtigsten Punkt der Untersuchung keinerlei Fehlverhalten vorwerfen können. In der Frage der Collusion nämlich, also diesen möglichen Absprachen, die du gerade angesprochen hast, zwischen dem Trump-Team und russischen Geheimdienstleuten während des Wahlkampfs im Jahr 2016. Was es gegeben hat, waren Versuche von Seiten der Russen, in der Tat zusammenzuarbeiten mit dem Trump-Team. Das hat offenbar nicht geklappt, wenngleich es unendlich viele Kontakte gegeben hat, nämlich etwa 100 von insgesamt 14 Mitarbeitern aus dem engeren Kreis Donald Trumps, die allesamt mit russischen Kontaktleuten zu tun hatten. Aber Mueller hat eben keinen Beweis dafür gefunden, dass es sich um ein organisiertes Vorgehen gehandelt hat. Aber man muss sagen, es gab noch einen zweiten Vorwurf und das war die Behinderung der Justiz. Hm. Und das sieht ein bisschen anders aus. Da konnte Robert Mueller Donald Trump nicht völlig entlasten, wie er gesagt hat. Er hat das weitergereicht an den Justizminister, dort eine Entscheidung zu fällen. Und Justizminister William Barr hat gesagt, das alles reicht nicht für den Vorwurf einer Straftat aus.
Es ist ja bisher auch nur eine Zusammenfassung. Ist denn im vollständigen Bericht noch was zu erwarten, was Trump dann belasten könnte?
Naja, das versuchen ja die Demokraten, das zu realisieren, dass dieser Bericht in Gänze an den Kongress überstellt wird und übrigens auch öffentlich gemacht wird. Das wird der große Streit der kommenden Wochen und Monate sein. Der Kongress sagt, nur ein einziges Verfassungsorgan kann wirklich den Präsidenten belangen und das ist der Kongress. Und wenn wir unseren verfassungsmäßigen Auftrag erfüllen sollen, nämlich Kontrollorgan der Exekutive zu sein, also des Präsidenten, dann müssen wir in vollem Umfang informiert werden. Das wird ein Streit sein, der möglicherweise zu einer echten Verfassungskrise eskaliert. Denn es ist nicht davon auszugehen, dass William Barr, der jetzt gewissermaßen der Herr dieses ganzen Verfahrens ist, dass der diesen Bericht in Gänze dem Kongress überstellt und zur Verfügung stellt.
Du sagst ja, ist das ein Teilsieg für Donald Trump erstmal? Ist er denn jetzt juristisch gesehen aus dem Schneider?
In diesen Verfahren ja, da wird nichts mehr nachkommen. Es wird keine weiteren Anklagen von Robert Mueller mehr geben. Robert Mueller wird jetzt sich demnächst zurückziehen aus diesem Team. Das Team wird aufgelöst, die Grand Jury. Aber der Kongress hat angekündigt, die Demokraten haben angekündigt, dass sie ihre Untersuchungsverfahren ausweiten wollen. Sie sagen, Robert Muellers Auftrag war doch sehr limitiert auf diese beiden Punkte, über die wir schon gesprochen haben. Es geht aber noch um viel mehr. Es geht um die Finanzen Donald Trumps. Es geht um die Frage, ob es eine Interessenkollision gibt, zum Beispiel was die Frage des Trump-Hotels in Washington angeht. Es gibt viele, viele dubiose Geschäfte. Und das interessiert übrigens auch viele Staatsanwaltschaften in New York City, im State of New York, in Virginia und auch hier in Washington D.C. Es sind praktisch die gesamte Familie steht unter Generalverdacht. Das ist Ivanka Trump, das ist Jared Kushner, das ist Donald Trump Jr., das ist Eric, der zweite Sohn. Und es geht da um so Verfahren wie Korruptionsvorwürfe, unlautere Zahlungen an Trumps Unternehmen, erschlichene Kredite, fragwürdige Bankengeschäfte, Schweigegeldzahlungen, Missbrauch von Stiftungsgeldern. Also es ist eine ganze Latte. Eine ganze Latte, die New York Times hat in diesen Tagen aufgelistet. Es sind insgesamt 17 Ermittlungsverfahren gegen Trump, sein Imperium und gegen die ganze Familie laufen.
Ist das jetzt aber für die Demokraten überhaupt eine gute Strategie, weiter darauf zu setzen, dass Trump von einem Gericht verurteilt wird? Also nächstes Jahr sind Wahlen und wenn er Glück hat, geht Trump ja mit erhobenem Haupt raus, könnte ihn also stärken.
Die Demokraten haben natürlich keine Strategie, was die Gerichte angeht. Sie sagen, das ist Sache der Gerichte, was sie da herausbringen und welche Konsequenzen sie daraus ziehen. Die Demokraten haben die Strategie zu sagen, wir müssen unsere Untersuchungen im Parlament weiterführen, wir müssen sie ausweiten, wir müssen den Kanon der Themen erweitern. Und da werden sie in der Tat zunehmend in Rechtfertigungsdruck kommen. Sie werden unweigerlich in die Rolle derer geraten, die jetzt eine Hexenjagd auf Donald Trump veranstalten, der sich reingewaschen fühlt und der daraus sicherlich einen Sieg machen wird auf ganzer Linie. Und das wird für die Demokraten schwierig. Sie müssen ihre Strategie im Parlament rechtfertigen müssen und sie werden immer wieder unter Beweis stellen, dass das, was sie tun, tatsächlich verfassungsmäßig abgedeckt und rechtens ist.
Der Mueller-Report ist raus und zumindest die Zusammenfassung davon sagt, Trumps Wahlkampfteam hatte nichts mit den Russen zu tun. Darüber haben wir gesprochen mit Thilo Kössler aus unserem Studio in Washington. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bei Satzzeichen bin ich jetzt persönlich ziemlich wählerisch. Also wenn es offiziell sein soll, bei einem richtigen Brief oder so, da strenge ich mich schon an. Aber bei WhatsApp zum Beispiel lasse ich Kommata gerne mal weg. Und auf der anderen Seite haue ich übermäßig viele Ausrufezeichen raus. Also wenn ich irgendwas gut finde und mich drauf freue, zack, Ausrufezeichen ist raus. Durch WhatsApp und Co. haben es Satzzeichen insgesamt schwer, zumindest auch was die korrekte Verwendung betrifft, stehen quasi schon auf der roten Liste der bedrohten Arten. Eigentlich möchte man meinen, aber stimmt gar nicht, sagt ein Sprachwissenschaftler aus Hamburg, der das untersucht hat. Verena von Keitz aus unserer Redaktion, du hast dir das Thema angeschaut. Satzzeichen müssen jetzt doch nicht um ihre Existenz fürchten, oder was?
Nee, im Gegenteil. Also sie haben weiterhin an vielen Stellen ihre ganz normale Funktion, werden eingesetzt. Sie können unsere Sprache strukturieren und besser lesen. Machen. Das findet auch in den sozialen Medien statt, wenn Leute dort kommunizieren. Aber sie haben in der digitalen Kommunikation, also vor allem so unter Freunden, ne, ganz neue Aufgaben bekommen, die sie vorher eigentlich nicht hatten, nämlich Gefühle zu transportieren. Das sagt der Sprachwissenschaftler Florian Busch von der Uni Hamburg.
Zum Beispiel können wir durch Satzzeichen anzeigen, wie wir gerade zueinander stehen. Ja, befinden wir uns gerade in einem Streit? Habe ich gerade schlechte Laune? Bin ich verärgert von dem, was mein Gegenüber mir gerade geschrieben hat, dann setze ich vielleicht einfach nur einen Punkt und nicht das erwartete Emoji am Ende.
Also ein passiv-aggressiver Punkt.
Genau. Also Florian Busch untersucht in seiner Doktorarbeit Nachrichten aus Chats von Schülerinnen und Schülern aus Hamburg und Schleswig-Holstein und hat das Ganze auf Satzzeichen hin eben ausgewertet.
Ja, das ist fies. Man überlegt dann schon, wenn da kein Smiley ist, was meint der andere? Also das heißt, Punkt am Ende ist jetzt heutzutage kein neutraler Abschluss vom Satz mehr.
Also muss auf jeden Fall keiner sein. Man muss vielleicht ganz genau hingucken. Manchmal natürlich schon, aber er wird insgesamt auch viel weniger gebraucht, weil ja allein durch das Layout eines Chats klar ist, so, eine Nachricht ist jetzt zu Ende, da braucht es gar keinen Punkt mehr. Mhm. Ne? Und viele Nachrichten sind auch sehr kurz. Also insofern wird in dem Zusammenhang der Punkt nicht so viel gesetzt und damit hat der Punkt ganz neue Möglichkeiten und du kannst damit bewusst ausdrücken, dass du eine Kommunikation gerade zum Beispiel mal beenden willst, Punkt jetzt hier, ja. Oder dass du auch nicht besonders begeistert bist von der Sache.
Das ist dann doch so ein feiner Wink, so muss jetzt nicht sein. Anders bei den Ausrufezeichen, ich habe schon gesagt, die gibt es zuhauf in Chats. Ich nehme mich da nicht aus.
Ja, das stimmt. Ausrufezeichen haben sich im Netz seit Jahren sehr unkontrolliert ausgebreitet, kann man sagen.
Dabei ich gucke gerade peinlich berührt auf den Boden.
Nein. Christian. Dabei hat das Ganze auch zwei Gesichter. Also einmal kennen wir ja vor allem die als wütende, laute Meinungsäußerung zum Beispiel auf Twitter irgendwie ein Argument unterstreichen sollen, wenn irgendwie ein Thema erregt diskutiert wird. Da zeigt sich dann aber auch noch eine andere Funktion des Satzzeichens in Chats. Die können nämlich auch Zeichen von einer bestimmten sozialen Gruppe sein, also wie die kommuniziert. Und diese Massen von Ausrufezeichen, die werden ja zum Beispiel oft assoziiert mit den Äußerungen wirklich von Populisten, von Rechtspopulisten oder Wutbürgern. Und wer sich darüber dann wiederum lustig machen will über diese soziale Gruppe, der schreibt dann hinter irgendwas 5 Ausrufezeichen und dann noch 1111 Ausrufezeichen nach dem Motto, ah, beim Wütenden in die Tasten hauen habe ich die Shift-Taste losgelassen. Und aus den Ausrufezeichen wurden dann die Einsen.
So, was ist aber jetzt mit mir? Es gibt ja noch die, die das Ausrufezeichen so mehr nach dem Motto verwenden. Geil, toll, alles super.
Ja, das stimmt. Eins allein reicht dann ja oft nicht mehr, um die eigene Begeisterung anzuzeigen, sondern es sind dann immer mindestens 2 oder auch 3. Und da wird es dann auch ein bisschen tricky, sagt Florian Busch.
Dadurch wird sozusagen die Setzung des gedoppelten oder des dreifachen Ausrufezeichens zu einer neuen Norm. Was manche Schreiber dann vor die Problematik stellt, wie zeige ich denn jetzt, dass ich wirklich, wirklich begeistert bin? Und dann werden aus den 3 Ausrufezeichen auf einmal 6 Ausrufezeichen.
Oder 9 oder 12, wie auch immer. Also es entstehen quasi neue Regeln, wie du Satzzeichen verwendest, um klarzumachen, wie du was meinst. Interessant ist übrigens auch, dass gerade auch die doppelten oder mehrfach Ausrufezeichen eher Mädchen und jungen Frauen zugeschrieben werden.
Gender, und die Jungs?
Die Jungs, die schreiben öfter ohne Punkt, Ausrufezeichen und Komma. Also nicht, weil sie sich so unbedingt wichtig machen wollen, sondern weil es vielleicht dann auch schneller geht.
Oder bin ich aber genderübergreifend mit meinen Ausrufezeichen?
Ja, auf jeden Fall. Und das passt aber auch wieder zu dem, was Sprachwissenschaftler Florian Busch untersucht hat. Er hat mir gesagt, dass nämlich auch bei Jungs die Satzzeichen nicht verloren gehen.
Gleichzeitig führt das nun aber nicht dazu, dass wir nur gehäufte Ausrufezeichen bei den Mädchen beobachten und bei den Jungs gar nicht, sondern es ist vielmehr eine Ressource, die soziale Bedeutung trägt und die von beiden Geschlechtern genutzt werden kann, um damit Dinge zu tun. Zum Beispiel können wir beobachten, dass Jungen auf einmal einen eher weiblich assoziierten Schreibstil an den Tag legen, wenn sie zum Beispiel versuchen, mit einem Mädchen aus ihrer Klasse zu flirten.
Oh Christian, wir wissen, was du jetzt die ganze Zeit machst mit deinen Ausrufezeichen.
Ja, mit Mädchen aus meiner Klasse flirten.
Ja, aber ganz danke genau an die Satzzeichen, dass wir in Chats nochmal ganz neue Möglichkeiten haben, jenseits von Gendergrenzen uns auszudrücken.
Satzzeichen gehen nicht verloren in der digitalen Welt. Sie haben im Gegenteil mehr Aufgaben als in der normalen Schriftsprache. Also man kann mit einem Ausrufezeichen auch gerne mal mit den Mädchen in der Klasse flirten. Gefühle transportieren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Friedlich, freudig, einig, so haben sich Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder präsentiert, die CDU-Vorsitzende und ihr bayerisches CSU-Pendant in trauter, zweisamer Einigkeit. Heute Mittag haben sie ihr gemeinsames Programm für die Europawahlen vorgestellt. Die sind am 26. Mai. Für die Union ist die Wahl wichtig. Im Rennen ist Manfred Weber von der CSU und der will nichts Geringeres als den Posten des Vorsitzenden der EU-Kommission. Katharina Hamberger aus unserem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio habe ich gefragt, woher denn die neu gefundene Einigkeit von CDU und CSU kommt. Bei der letzten Europawahl hatte ja noch jede Seite ihr eigenes Wahlprogramm.
Naja, die hat natürlich eben auch damit zu tun, dass Europa in gewisser Weise an einer Art Scheideweg steht. Also wo geht Europa hin? Was wollen wir für ein Europa in Zukunft? Und sie haben gemerkt, wenn sie sich streiten, können sie kaum noch Leute erreichen. CDU, CSU, das finden nicht mal die eigenen Parteianhänger gut. Und für die Europawahl will man wieder Leute erreichen. Einerseits eben, um Europa voranzubringen, andererseits eben aber auch, um seinen Status als Volkspartei nicht zu verlieren. Und entsprechend hat man sich gedacht, naja, hilft vielleicht, wenn wir da das Ganze gemeinsam angehen und sagt, man macht jetzt ein gemeinsames das Europawahlprogramm. Keiner macht extra etwas und man hat einen einzigen gemeinsamen Kandidaten.
Vor allem die CSU hat ja jetzt im Vergleich, wenn man mal guckt, auf die letzte Europawahl eine Kehrtwende hingelegt. Also bei der letzten Wahl haben sie sowas gefordert wie Zuständigkeitsstopp für die EU, ein Ende der Brüsseler Regierungswut. Also wie europafreundlich ist die CSU denn jetzt geworden?
Naja, zumindest Europa zugewandter. Also man merkt schon im Wording, dass die CSU auch versucht, Europa positiver zu beschreiben und dem Ganzen auch eine gute Erzählung mitzugeben. Also in diesem gemeinsamen Europaprogramm spricht man zum Beispiel ständig von unser Europa. Und man hat beim letzten Europawahlkampf einen Fehler gemacht, nämlich man hat versucht, alle einzufangen. Die Europaskeptiker mit Peter Gauweiler, war mal ein Abgeordneter im Bundestag, CSU-Abgeordneter, sehr europaskeptisch, und gleichzeitig mit Manfred Weber. Und das ist total schief gegangen, weil keiner mehr wusste, für was steht denn die CSU jetzt eigentlich für oder gegen Europa oder was soll das? Und jetzt hat man sich eben für den Kurs vor Europa entschieden, eben auch aufgrund der Gründe, die ich gerade genannt habe, dass man eben weiß, es geht jetzt nicht mehr nur um eine parteipolitische Positionierung, sondern es geht wirklich tatsächlich um die die Frage, wie sieht Europa nach dieser Wahl aus? Überlässt man den Populisten das Feld, den Nationalisten, den Rechtsextremen oder versucht man eben selbst Punkte zu setzen?
Aber apropos alle einfangen, im Wahlprogramm findet man jetzt auch plötzlich ganz viele Umweltthemen. Auf welche Position wollen Sie da setzen, die beiden?
Naja, das ist ganz interessant, dass man dieses Thema jetzt so entdeckt hat. Das kommt ja seit der Bundestagswahl, seitdem man gemerkt hat, naja, wir haben an die grünen Themen verloren. Und das scheint jetzt eben auch eine Motivation zu sein. Da hat Annegret Kramp-Karrenbauer, die Parteivorsitzende der CDU, gesagt, man habe den Grünen bei diesem Thema eben zu viel überlassen in der letzten Zeit und sich selbst zu wenig gekümmert.
Wie unsere spezifischen Antworten als Union dazu aussehen, wie wir und welchen Vorschlag wir machen, damit wir auf der einen Seite eben nicht nur die Schöpfung bewahren können, sondern auf der anderen Seite auch unsere Art zu wirtschaften bewahren können.
Das Ganze wird zusammengefasst unter dem Punkt Ökonomie und Ökologie. Also man will eine Klimapolitik, man möchte auch nicht mehr zurück hinter den Ausstieg aus der Atomenergie, sondern man möchte jetzt eben entsprechende Innovationen vorantreiben. Das wird nicht deckungsgleich sein mit den Grünen, das wird deutlich wirtschaftsfreundlicher sein. Siehe zum Beispiel der Umgang mit der Autoindustrie, aber man will das Thema auf jeden Fall setzen und deutlich stärker in den Fokus nehmen.
Wie sieht es denn bei der jüngeren Wählerschaft aus? Also da haben sich die Konservativen ja in letzter Zeit nicht so beliebt gemacht. Ich denke da an die Kritik jetzt bei Fridays for Future Demonstrationen. Bleibt es dabei oder gibt es im Wahlprogramm auch was, was jüngeren Leuten gefallen soll?
Naja, man hat einen Punkt für die jüngeren Leute, das ist ein ganz konkreter Punkt, da sagt man, man möchte der jungen Generation näher bringen, warum Europa so wichtig ist, man möchte die Austauschprogramme ausbauen, man möchte auch, dass das Interrail-Ticket ab 18 für alle kostenlos ist, also um da der jungen Generation was anzubieten. Wo man nichts findet, ist bei diesen beiden Punkten, die du gerade genannt hast, was die junge Generation umtreibt, Fridays for Future und eben zum Urheberrecht, da findet man nichts, was speziell die junge Generation anspricht. Aber Annegret Kramp-Karrenbauer hat gesagt, naja, also wir haben dahingehend den Kontakt zu den jüngeren Wählern nicht verloren. Den halten wir und den haben wir. Und gerade der Artikel 13, meint sie, sei da ein gutes Beispiel.
Weil die Initiative ja auch die sehr kritische Stellungnahme zu dem, was auch in Brüssel beraten und beschlossen wurde und die Initiative eine Antwort darauf zu geben in Form auch eines Konzeptes einer nationalen Umsetzung kam insbesondere zum Beispiel von Vertreterinnen und Vertretern der Jungen Union, kam aus dem C-Netz, also kam gerade aus der jüngeren Generation.
Also da sagt man, da könnte man Jüngeren eben etwas anbieten. Beim Thema Klimaschutz will man, wie Kramp-Karrenbauer sagt, den Jungen nicht über den Rücken streichen und sagt, schön, dass ihr jetzt demonstrieren geht, sondern man möchte da Angebote machen. Ist halt dann aber auch die Frage, wie weit verfängt das bei denjenigen, die am Freitag auf die Straße gehen.
Das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU ist raus für die Europawahlen am 26. Mai. Und alle sind glücklich, zumindest bei der CDU und CSU vor der Presse. Unsere Reporterin Katharina Hamberger hat mit uns über die Inhalte gesprochen aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gut eine Woche ist es jetzt her, dass der Zyklon Idai im Südosten von Afrika auf Mosambik hereingebrochen ist, kann man nicht anders sagen. In der Stadt Beira, an der Küste im Osten des Landes, ist die Lage immer noch katastrophal. Weite Teile sind zerstört, Felder unter Wasser, die Menschen kämpfen ums Überleben. Es wurden eilig Notunterkünfte hochgezogen, in denen es aber am allernötigsten fehlt. Wie ist die Lage aktuell in Mosambik? Das kann unsere Korrespondentin in der Region beantworten, Jana Gent. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen, sie gefragt nach der Hilfe, die jetzt schon seit einer Woche angelaufen ist und ob sich die Situation dadurch wenigstens ein bisschen verbessert hat.
Naja, man muss, wenn man das schon so formuliert, von minimal sprechen. Also es sind tatsächlich inzwischen alle Hilfsorganisationen vor Ort und in den Ländern verteilt, auch in der Stadt Beira, die am stärksten getroffen ist, sind die verschiedenen Helfer angekommen und die versuchen auch alles und es hat sich ein wenig entschärft. Also ein kleines bisschen, das sagen auch die Menschen in Mosambik, aber eben nur wenig, weil die Lage einfach katastrophal bleibt.
Was sind denn zurzeit die Hauptprobleme?
Naja, die Hauptprobleme sind tatsächlich so, dass die Menschen, also zum einen immer noch nicht alle gerettet sind. Südlich von Beira gibt es immer noch einen riesengroßen Binnensee und da, also wo früher Felder waren und Dörfer. da ist jetzt nur noch Wasser und das steht viele Meter hoch. Also sprich, da wird es A, keine Ernte geben und man muss davon ausgehen, dass ergo eine Hungersnot droht, dass aber eben auch noch viele Menschen, die in den Dörfern lebten, überhaupt nicht gefunden wurden und man nicht weiß, wo die abgeblieben sind. Viele Familien wurden zerrissen. Es gibt im mosambikanischen Radio Aufrufe, bitte meldet euch, wenn ihr irgendjemanden vermisst, wendet euch an Organisationen. Und die verschiedenen Organisationen sagen pausenlos, würden Eltern anrufen, die ihre Kinder suchen oder irgendwelche Kinder, die wiederum ihre Tanten vermissen oder ihre Freunde. Das ist eine sehr, sehr verfahrene Situation. Aber das Problem der Nahrung besteht auch schon jetzt, zum Beispiel in der Stadt Beira, wo die ganzen Geretteten hingebracht werden. Es gibt einfach nicht genug Lebensmittel für die ganzen Menschen. Die Hilfsorganisationen sagen alle, es ist einfacher, Menschen zu versorgen, wenn sie an einem Ort sind. Deshalb werden die dort alle hingebracht. Aber es sind eben so viele, dass man der Lage kaum Herr wird. Und das Trinkwasser, das ist auch ein massives Problem. Es gibt kaum sauberes Trinkwasser und deshalb befürchten jetzt alle, dass Krankheiten ausbrechen.
Um da mal eine Größenordnung zu haben, von wie vielen Leuten sprechen wir, kann man das sagen?
Die Hilfsorganisationen haben sich so von Tag zu Tag ein wenig gesteigert. Es hieß erst, 400.000 Menschen seien obdachlos geworden. Inzwischen muss man sagen, dass mehr als 1 Million Menschen definitiv direkt betroffen sein wird oder schon ist von den Folgen des Zyklons Idai.
Die Vereinten Nationen, die machen mit einer Einschätzung einen Kassenvergleich auf. Die sagen, die Lage in Mosambik sei genauso schlimm wie in Syrien. Was sind jetzt so die nächsten Schritte? Was ist zu tun?
Im Moment denken die Helfer noch gar nicht an Wiederaufbau oder an den Aufbau der Infrastruktur oder der Dörfer oder Städte oder Orte oder Straßen. Im Moment geht es nur um die Krisensituation, in der man sich jetzt befindet. Es geht um die Rettung von Menschen immer noch und es geht um die Versorgung von Menschen. Und da müssen ja jetzt erstmal alle Hilfsgüter hingebracht werden. Da braucht man Trinkwasser zuerst. Man braucht Nahrung, man braucht Zelte, man braucht Kleidung. Viele Menschen haben sich ja wirklich nur gerettet mit einer Plastiktüte auf dem Kopf, mit den wenigen Dingen, die sie noch besitzen und die sie überhaupt greifen konnten, als das Wasser kam. Viel ist das nicht. Und wenn diese Situation überhaupt erstmal überschaubar sein wird, erst dann können die Organisationen überlegen, wo man dann anfängt und wo man mit der Regierung Mosambiks zusammenarbeiten kann, damit eine Infrastruktur wieder entstehen kann.
Mosambik ist jetzt kein reiches afrikanisches Land. Das heißt, den Betroffenen ging es vorher schon schlecht. Viele waren unterernährt. Für die Hilfsorganisationen heißt das jetzt wahrscheinlich, dass es mehr, ne, als einfach nur beim Aufräumen zu helfen und dann wieder nach Hause zu fahren.
Das ist tatsächlich also ein langer Einsatz, auf den sich alle Helfer vorbereiten. Und es ist auch eine lange Verpflichtung, die man da einzugehen bereit ist, weil die Nachsorge, um das mal so zu nennen, sehr, sehr lange dauern wird. Also auf Nahrungsmittelhilfen werden die Mosambikaner ja definitiv ein komplettes Jahr lang angewiesen sein, eben weil es viele, viele Ernten nicht gibt. In der Provinz Sofala sind ja so ziemlich alle Felder einfach überflutet. Da stehen dann nur noch irgendwelche verdorrten Halme rum und da kann man wirklich kein Volk von ernähren. Sie haben es gesagt, 40% der Mosambikaner gelten ohnehin als chronisch mangelernährt. Und da muss man wirklich eine Menge reinstecken, um diesem Land auch zu helfen. Aus eigener Kraft kann Mosambik das tatsächlich nicht schaffen.
Eine Woche nachdem ein Zyklon die Küstenstadt Beira in Mosambik zerstört hat, ist die Lage nicht wirklich besser. Weil die Ernten zerstört sind, wird die Katastrophe die Menschen und die Hilfsorganisationen noch länger beschäftigen. Zur aktuellen Lage war das unsere Korrespondentin Jana Gent.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Manche Vögel kommen mir in Geschichten einfach nicht gut weg. Ne? Alfred Hitchcock, klar, der Klassiker, geschenkt. Ich weiß noch, wie ich mal das Stück Krabbert im Kindertheater gesehen habe und dann tagelang Schiss hatte, weil hinter jedem Raben vielleicht irgendwie ein teuflisches Zauberwesen stecken könnte. Ich glaube, Raben kommen insgesamt genauso schlecht in Geschichten weg wie der Wolf. Der Wolf hatte in den letzten Wochen viele miese PR in den Schlagzeilen. Er sollte sich irgendwie durch die Wälder treiben, Tiere reißen. Heute ist eben der Rabe in die Negativschlagzeilen gerutscht, und zwar dieser hier. Da ist er. Die Landwirtschaftsgesellschaft in Großraden, das ist ein Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, die beschwert sich, dass Kolkraben hunderte ihrer Lämmer gerissen hätten. Wir sprechen mit einem, der sich damit auskennt, mit Lars Lachmann, der ist Vogelkunder beim Naturschutzbund NABU. Ich habe ihn gefragt, naja, wer genug Horrorgeschichten und Filmen konsumiert hat, der kann sich ja so einiges vorstellen. Aber reißen denn diese Raben, die wir immer noch hören, wirklich Lämmer? Hacken sie ihnen die Augen aus? Schlitzen sie ihnen den Leib auf? So wird es ja berichtet.
Nein, da handelt es sich ziemlich sicher um Schauermärchen beziehungsweise um Ausflüchte, wo die Kolkraben manchen Leuten gerade recht kommen. Denn alle Studien bis jetzt haben gezeigt, dass Kolkraben wirklich keine gesunden Lämmer angreifen, sondern dass Kolkraben sich bei lammenden Schafen ansammeln, weil sie die Nachgeburten fressen wollen. Und dabei greifen sie dann auch ohnehin kranke oder geschwächte Lämmer an und töten diese auch, aber sicherlich keine gesunden Lämmer. Und da gibt es auch bis jetzt keinen Nachweis, dass das wirklich stattfindet. Deswegen hinkt der Vergleich zwischen Kolkraben und Wölfen ganz gewaltig.
Und wenn da jetzt von hunderten Lämmern gesprochen wird, ist das eine realistische Zahl?
Das kann durchaus sein. Ich kenne jetzt den entsprechenden Schafbetrieb nicht, aber in Schafherden, die schlecht betreut werden oder insgesamt in schlechtem Zustand sind, kann natürlich auch mal ein Drittel der Lämmer nicht überlebensfähig sein. Das dann aber auf den Kolkraben zu schieben, ist sicherlich eine sehr einfache Ausrede. Und man sollte sich lieber fragen, und das tun auch viele der lokalen Behörden, ob bei diesem entsprechenden Schafzuchtbetrieb auch wirklich alles mit rechten Dingen zugeht.
Jetzt wird ja gefordert, dass die Kolkraben, die unter Schutz stehen, zum Abschuss freigegeben werden. Was halten Sie davon?
Ja, erstmal ist das natürlich keine Entscheidung, die irgendeine untere Naturschutzbehörde oder sogar die Bundesregierung treffen könnte, sondern die Kolkraben sind im Rahmen der europäischen Vogelschutzrichtlinie in der ganzen Europäischen Union unter Schutz gestellt und dürfen nirgendwo in der EU bejagt werden. Das heißt, man kann auf jeden Fall keine normale Jagdzeit für Kolkraben einrichten, so wie das zum Beispiel für Elstern oder Rabenkrähen möglich wäre. Die einzige Möglichkeit, die das Gesetz hier zur Verfügung stellt, sind sogenannte Ausnahmegenehmigungen. Da gibt es aber sehr strikte Regelungen dafür, unter welchen Umständen solche Genehmigungen erteilt werden können. Da muss nämlich erstmal nachgewiesen werden, dass die entsprechende Vogelart, das ist in dem Fall der Kolkrabe, wirklich für einen Schaden verantwortlich ist. Und da gibt es bis jetzt noch keine Studien, die das wirklich nachweisen. Und man müsste eben nachweisen, dass das Abschießen von Kolkraben dann das Problem beheben würde. Das ist allerdings auch nicht der Fall, denn normalerweise, wenn man ein paar Kolkraben abschießt, dann kommen sofort neue dazu, insbesondere wenn es sich da um eine Schafherde mit vielen Lämmern handelt, mit vielen Nachgeburten und eben auch mit vielen krank geborenen Lämmern, dann würden sofort wieder neue Kolkraben dazukommen. Das heißt, der Abschuss wäre im Prinzip auch nicht effektiv.
Okay, jetzt statt im Himmel irgendwas abzuschießen, können wir nochmal auf dem Boden bleiben. Wenn in Ausnahmefällen jetzt tatsächlich gesunde Lämmer auch irgendwie in Gefahr wären, wie könnten wir denn die Lämmchen schützen da unten?
Also in vielen Regionen ist es eigentlich schon gute Praxis unter den Schafzüchtern, die sich gut auskennen und ihre Herden gut betreuen, dass die Mutterschafe zum Ablammen in die Ställe geholt werden und dort ablammen. Und wenn die Lämmer dann ein paar Stunden oder ein paar Tage alt sind und selber gehen können, dann erst wieder auf die Weide gelassen werden. Das ist eigentlich gute Praxis und das sollte man eigentlich auch von den meisten Schafzuchtbetrieben so verlangen können. Das wird natürlich bei Wanderschafbetrieben etwas schwierig. Dann ist es aber möglich, in der entsprechenden Zeit dann auch für eine entsprechende Betreuung zu sorgen. Im Zweifelsfall dann die kleinen Lämmer sofort aufzunehmen oder zumindest zu bewachen. Und dann kann man auch auf jeden Fall verhindern, selbst wenn man davon ausgeht, dass Kolkraben gesunde Lämmer töten sollten, kann man das auf jeden Fall verhindern, wenn man die Lämmer dann entsprechend bewacht.
Kolkraben, die Lämmer reißen, kann passieren, ja, aber eigentlich nur, wenn die Lämmer krank sind und überhaupt. Vielleicht würde so ein bisschen weniger Dramatik helfen, dass der arme Rabe doch nicht so ein schlechtes Image wie der Wolf bekommt. Da sind durchaus Parallelen zu erkennen. Lars Lachmann vom Naturschutzbund NABU war das. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.